Besser gesagt an dieser Stelle, Audio ab. Öffentlichkeit ohne Einordnung. Let's go.
Ich habe jetzt 17 verschiedene Fragen gestellt. Ich wollte eigentlich nur das Thema anschneiden, um sie erzählen zu lassen.
Daniel Cohn-Bendit, ein Urgestein der Grünen, mit dem ich wahrscheinlich wenig gemein habe, inhaltlicher Art, hat mal den richtigen Satz, ich glaube, niedergeschrieben. Multikulturelle Gesellschaften sind schnell, hart, grausam und wenig solidarisch.
So äußert sich der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke insgesamt 4,5 Stunden lang in dem Podcast Ben ungeskriptet des Podcasters Benjamin Bernd.
Die Gelegenheit hätte man noch wahrnehmen können, um diese Aussage mal einzuordnen und vielleicht inhaltlich zu widerlegen, wenn sie denn falsch ist. Ah, leider belassen sie es beim Zitat.
Auf seiner Website verrät Bernd, dass er sich nicht als Journalist verstehe, sondern seine Zuschauer mitnehme in, Zitat, authentische, tiefe Gespräche. Wie authentisch und tief das Gespräch mit Höcke ist, stellen einige andere YouTuber und Podcaster in Frage.
Wer denn zum Beispiel? Welche YouTuber und Podcaster stellen in Frage? Wie authentisch? Und was war das, tiefgängig oder so, das Gespräch? War. Wie gesagt, verzeiht, ich bin ein bisschen müde. Das waren 4,5 Stunden und du hast gehört, wie ein Höcke authentisch spricht, wenn man ihn nicht die ganze Zeit fangen will. Im journalistischen Sinne. Na, also das ist ja wirklich dieses, also bitte. Ja, klar, das war bisher das authentischste Höcke-Interview, weil er dort ohne mit einem Angriffsmodus, mit einem hyperventilierenden Aktivisten-Journalisten konfrontiert zu sein, einfach reden konnte. Aber gut, wir hören mal, welche Beispiele uns an dieser Stelle geliefert werden für YouTuber und Podcaster, die das anzweifeln.
Gleich eine ganze Reihe von Kommentarvideos sind entstanden, in denen andere Podcaster sich kritisch mit dem Höcke-Gespräch auseinandersetzen.
Ich zum Beispiel, ne?
Vor allem mit der eher seichten Gesprächsführung.
Nee, das war ich dann wohl eher weniger.
Einer von ihnen ist der Satiriker Florian Schröder.
Ach so! Ja, einer von uns, Freunde, ja? Aus der bürgerlichen Sphäre entstammender YouTuber und Podcaster Florian Schröder, der schon mehrfach im Öffentlich-Rechtlichen aufgetreten ist. Oder bin ich jetzt blöd? Jetzt pass mal auf. Florian Schröder. WDR. Florian Schröder. Mehr Kuschelnwagen. WDR 2 Kabarett zum Beispiel. Schauen kurz. Radio 1. Einfach Schröder. Mhm. Der regelmäßig für ARD und ZDF arbeitet. Als profilierter Kritiker und Befürworter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ordnet er das System, die Debatte um Meinungsfreiheit, seine eigene Rolle und die strukturelle Reform der Sender in seinem Programm und Podcast spitzzüngig ein. Ja, gut. Ja, also wie gesagt, also der YouTuber und Podcaster, der sich über den unauthentischen und mangelnden Tiefgang beim Höcke-Gespräch echauffiert, ist einer, der für euch schon mehrfach gearbeitet hat. Ja.
Am Ende denkt man, hätte er sich doch nur wenigstens ein paar Fragen vorher geskriptet aufgeschrieben. Wollte er das nicht? War er zu faul? Nein. Ich glaube, das Ganze ist ein Konzept.
Auch der Berliner Politiker.
Ja, er hat's durchschaut. Das ist ein Konzept und er kommt nicht damit klar, dass Höcke da einfach mal reden durfte, ohne dass es halt so ein klassisches Bernd, Höcke, Bernd. Ist das eine Stelle aus Höckes Buch oder aus Mein Kampf, hä? Sagen Sie doch mal, ja, ne? Also Sie wissen es nicht. Dann wissen Sie ja auch gar nicht, ob Hitler nicht genauso denkt wie Höcke oder andersrum, hä? Wissen Sie? Also das war ja ungefähr so ein Subtext, der damals bei diesem ZDF-Auftritt, wo Höcke abgebrochen hatte, mitgeklungen hat. Ich sag noch ein paar Mal M. Selbst Samara ist kein Fan von Florian Schröder. Das will schon was heißen, Mann. Alles klar, ich drück wieder auf Play.
Politikberater und Analyst Johannes Hilje sieht das Gespräch kritisch.
Natürlich tut er das.
Es wirkte auf mich wie die perfekte Bühne für einen Rechtsextremen wie Björn Höcke.
Ben bietet die perfekte Bühne für einen Rechtsextremen wie Björn Höcke. Worin besteht der rechte Extremismus, also die Ambition, notfalls mit Gewalt hier das System umzuwerfen und durch ein totalitäres System zu ersetzen? Worin besteht diese Ambition? Das wird uns auch Herr Hille inhaltlich nicht darlegen. Er wird den Extremismus, wie immer, wie alle Experten es tun, nie konkret inhaltlich belegen. Es bleibt bei dem Atominem-Argument, bei dem Totschlag-Argument, bei dem Buzzword, bei der Verbrennung. Gerne so weiter, die Leute merken es halt, ne? Die Leute merken es halt mittlerweile. Die perfekte Bühne. Reality Check, die perfekte Bühne für jeden, der einfach sagen möchte, was ihm auf dem Herz ist oder liegt, ne? Wie gesagt, ich bin müde, ist ein Interviewpartner wie Ben, der die Fragen in interessierter Art und Weise so stellt, dass du einfach in den Redefluss kommst und einfach sagen kannst, was in dir ist, dass da passiert. Und das mögen die nicht.
Kritischer Journalismus wird ja von Rechtspopulisten und Rechtsextremen immer wieder als Aktivismus diffamiert.
Das ist keine Diffamierung, das ist eine realistische Einschätzung der vorherrschenden Situation. Der universitäre Komplex ist links. Die Studenten werden links, auch wenn sie Journalismus studieren. Dann gehen die Medienanstalten und machen da linken Journalismus. Also ja, Journalisten sind aktiv. Jeder Journalist ist ein Aktivist, weil dein Aktivismus äußert sich dadurch, dass deine Meinung mit einfließt. Und selbst wenn sie dies nicht explizit tut, kann sie das zwischen den Zeilen tun. Kann sie das in deiner Schwerpunktsetzung tun, was übrigens vollkommen okay ist. Ja, aber ich bin kein Freund davon, diesen idealisierten Stereotypen des neutralen Journalisten, als das zu sehen, was hier gerade vorherrscht in diesem Land. Wir befinden uns in einer knallharten gesellschaftlichen Auseinandersetzung, einem richtigen Kulturkampf, den gerade Medien ausfechten und damit auch die darin tätigen Journalisten, die in diesem Falle aktivistisch tätig sind. Ja, ja, Freunde, der Journalist, der sagt, oh hier, heute hat das kleine Feuerwehrhäuschen in unserem kleinen Dörfchen Fussemuckel hat Feuer gefangen, weil der Stromkasten daneben, der war fehlerhaft. Hier ein Foto vom Ort. Unser Bürgermeister Heinrich Böckelstiegel hat sich dazu geäußert. Er möchte das Feuerwehrhaus möglichst schnell wieder aufbauen. Also, Entschuldigung, solche Sachen, klar. Das ist noch am nächsten dran an diesen wirklichen objektiven Berichterstattungsjournal. Ich möchte den Leuten wirklich sagen, was hier jetzt gerade vorliegt. Aber das ist ja gerade in öffentlich-rechtlichen, gerade wenn es politisch wird, kann man das nicht unterdrücken. Und das ist auch zutiefst menschlich. Deswegen habe ich da gar kein Problem mit. Ich habe ein Problem damit, wenn, das ist ja das Ding, die eine Seite stellt sich dann halt immer als eben der neutrale, erhabene Journalist dar und damit als jemand, dessen Meinung ja so objektiv ist. Aber es gibt keine objektiven Meinungen. Eine Meinung ist immer subjektiv und damit auch eine journalistische Einordnung. Ja, welche Fakten nehme ich mir, um einzuordnen? Welche lasse ich beiseite? Welche habe ich vielleicht nicht gefunden, weil ich nicht danach suchen wollte? Na, all das spielt mit rein. Gut, also deswegen, kritischer Journalismus heißt aus den Mündern solcher Experten in der Regel linker Journalismus, der darauf abzielt, dass eine AfD nicht groß wird.
So dass man jetzt so einen unkritischen Podcast dann im Grunde zum besseren Journalismus verklären kann.
Weil die Leute nicht dauernd belehrt werden wollen, sondern einfach mal hören wollen, wie kann jemand wirklich frei sprechen? Und eigentlich sollte euch das freuen, weil damit sei ja den Rechten das Argument genommen, dass derjenige ja nie wirklich sagen kann, was er denkt, was er will, weil der wird ja dauernd nur angegriffen und so. Ja, jetzt ist die Gelegenheit da und was kommt raus? Ein Riesenerfolg, die Leute finden es geil. Schaut euch das Like-Dislike-Verhältnis an. Das war bei dem Vater von Maya T., also Simon Trutz hier, verurteilter Antifa-Terrorist, schlechter. Um einiges. Ja, weil die Leute bei Ben, die entlarven sich bei Ben halt selber. Weil Ben lässt die reden und die Leute beurteilen selber, wie authentisch bist du denn im freien Monolog? Nicht sehr authentisch. Kommt halt auf die Person an, ne? Die dort spricht. Höcke war anscheinend authentisch. Oder er hat alle getäuscht, 4,5 Stunden lang. Grrr.
Weil hier angeblich ruhig, vertieft, aber eben vollkommen unkritisch und eben auch uneinordnend geplaudert wird.
Ja, und sie vertrauen halt nicht darauf. Oder anders gesagt, sie vertrauen. Vielleicht habe ich mich da auch immer falsch ausgedrückt. Ich glaube, ich habe schon oft genug gesagt, sie vertrauen nicht darauf, dass Leute sich dann wirklich eine eigene Meinung bilden können. Das ist falsch. Die Leute, also solche Experten, aber eben solche etablierte Systempresse, Haltungsjournalisten, ja, um mal hier möglichst populistisch das aufzubauen, die vertrauen durchaus darin, dass Leute sich dann eine eigene Meinung. Und die kann halt nur anders sein, als die, die sie für dich durch die Einordnung herbeigeführt hätten. Und das ist deren Problem. Sie vertrauen darauf, dass ihr euch selber eine Meinung bilden könnt. Sie vertrauen darauf, dass sie anders ist als die eigene, wenn sie nicht einordnen können. Und deswegen ist das, also das, was Ben macht, ist Gottes Werk. Der kann Jan van Aken einladen und Jan van Aken redet dort und die Leute bilden sich eine Meinung über Jan van Aken. Weil wie einfach das ist, oder? Wie das funktioniert. Es funktioniert. Und keiner von uns hier in der Rechten dreht frei und echauffiert sich darüber, dass Ben nicht kritisch genug mit Jan van Aken umgegangen ist. Keiner von uns. Wir vertrauen darauf, dass Jan van Aken jetzt schon relativ gut selber darstellen kann, wie er wirklich tickt. Und das hat er da unter Beweis gestellt.
Wer AfD-Politiker wie Höcke interviewen will, sollte sich gut vorbereiten, findet Lars Sänger, Redakteur und Moderator im MDR-Fernsehen.
Im MDR-Fernsehen. Ich meine, gut, ja, also soll er mal sprechen, wie er möchte jetzt. Das hier hat ja auch einen leichten satirischen Flair, von daher mache ich mich darüber natürlich ein bisschen lustig. Im WDR-Fernsehen. Herr Sänger, meine lieben Freunde, eine der beliebtesten Reactions auf diesem Kanal handelt von dem Sommerinterview mit Höcke Bernd und Herrn Sänger. Der muss es ja machen, ja? Das sind immer diese Sommerinterviews. Und Herr Sänger, das ist halt schön, dass man ihn als Beispiel nimmt, weil das ist der eine, der Höcke interviewen muss. Weil sonst lädt man Höcke ja nicht ein. Also, es hat seine Gründe, warum man das nicht tut, ja? Und wir wissen, dass jede einzelne Frage, die Sänger stellt in diesen Interviews, dass das alles eine Strategie verfolgt, die darauf abzielt, dass Höcke irgendwie schlecht dasteht oder sich im Mindesten nicht so gut darstellen kann, indem er nicht seine harten Themen betonen darf. Das war damals, also ich glaube im letzten Sommerinterview mit Höcke Bernd, so dass die, oder was, vor 2 Sommerinterviews, ich weiß nicht, da hat man einfach abgelenkt, dass Höcke gar nicht über Migration reden konnte. Also das Thema, was den meisten Leuten hier unter den Fingern brennt. Ja, da wurde umgelenkt auf Inklusion und dann wurde versucht, da so ein bisschen den Eindruck zu erwecken, dass man Probleme mit Behinderten hätte oder so. Ja, diese ganze Inklusionsthematik, Thema für sich, Pläne der AfD dazu, Thema für sich. Ja, davor, das Sommerinterview, war wesentlich konfrontativer und Höcke hat Herrn Sänger metaphorisch gesehen da zugeritten. Herr Sänger hat da, das war nicht gut für ihn. Ja, das war, deswegen ist schön, dass wir ihn jetzt hier als Experten haben. Derjenige, der halt immer wieder von Höcke dominiert wird in diesen Sommerinterviews.
Er hat Björn Höcke insgesamt 5-mal interviewt. Sänger sagt, dass die Vorbereitung auf ein Höcke-Interview aber im Grunde nicht...
Herr Sänger, ach Herr Sänger, beruhigen Sie sich doch. Das war doch so ungefähr der Tonfall von Höcke dann noch immer. Das war, hat gute Dominanz ausgestrahlt, ja? Ach Herr Sänger, Herr Sänger.
...nicht anders sei als bei einem anderen Politiker. Es helfe dabei, die rhetorischen Kniffe zu kennen. Dass Höcke und...
Die rhetorischen Kniffe... Ich meine, der Stream wird auch immer lustiger, je müder ich werde, ja? Rhetorische Kniffe zu kennen. Die rhetorischen Kniffe, ja? Meine lieben Freunde, ich gehe nochmal zurück. Das war übrigens so, dass Sänger praktisch in der Begrüßung selber schon Höcke in einer diffamierenden Art und Weise eingeordnet hat. Das war durchaus bemerkenswert damals. Ich gehe jetzt nochmal zurück.
Und Sänger sagt, dass die Vorbereitung auf ein Höcke-Interview aber im Grunde nicht anders sei als bei einem anderen Politiker.
Nee, das wage ich anzuzweifeln. Ich glaube, bei anderen Politikern im Sommerinterview geht es nicht darum, die so platt zu machen wie Höcke.
Es helfe dabei, die rhetorischen Kniffe zu kennen. Dass Höcke und andere Politiker nun verstärkt zu Podcastern gehen, findet Sänger erstmal nicht schlimm.
Der Unterschied ist eben, ob ich unwidersprochen sozusagen befragt werde und antworten kann oder ob ich eben ja wirklich auch kritisch hinterfragt und konfrontativ befragt werde. Und das ist eben eine Frage von Formatierung und beziehungsweise natürlich auch eine Frage von, wer sitzt mir da gegenüber. Ne? Also leider ist Journalismus eben kein geschützter Beruf. Journalismus ist ein hochprofessioneller Job, der erfordert Vorbereitung, der erfordert eben auch das notwendige Hintergrundwissen.
Ja. Ich finde auch, Journalisten sind praktisch bessere Menschen in meinen Augen. Also ich bin der Meinung, die sollten das doppelte Wahlrecht haben, weil Journalisten ja wirklich einordnen können, was in der Politik abgeht und deswegen sollten sie direkt 2-mal wählen dürfen. In meinen Augen steht ihnen das doppelte Wahlrecht zu. Ich beende hiermit diese satirische Überspitzung und möchte darlegen, dass er im Endeffekt zwischen den Zeilen gesagt hat, ist okay, wenn Politiker in Podcasts gehen, wenn die im Endeffekt so handeln wie wir. Also ich meine, ich spule nochmal zurück, aber das steht hier doch zwischen den Zeilen, oder?
Beruf. Journalismus ist ein hochprofessioneller Job, der erfordert Vorbereitung, der erfordert eben auch das notwendige Hintergrundwissen.
Der Podcast Ben Ungeskriptet hat sich zum Konzept gemacht, umstrittene Gäste lange und ausführlich reden zu lassen.
Reden zu lassen? Ja, weil es keiner von euch macht. Es gäbe seinen Podcast nicht, wenn ihr diese Debatte im Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich, so wie sie, diese Stimmen sind ja da. Der Bedarf, diese Stimmen zu hören, ist ja auch da. Aber ihr habt euch über all die Jahre so sehr verlaufen in diesem Meinungsmache-Ding. Abgesprochen oder nicht, bewusst oder nicht, oder einfach durch die Leute, die bei euch reinkommen halt, dass da einfach Bedarf entstanden ist. Und ihr habt diesen Raum, diesen Diskursraum, den habt ihr besonders extrem in den letzten 10 Jahren einfach nicht gelüftet. Und ihr habt da immer wieder reingefurzt. So richtig schön mit Land dabei. So richtig... Höcke! Faschist! Und jetzt ist es stickig. Es ist stickig in diesem Raum. Und es stinkt nach eurem Framing. Es klebt an jeder Wand. Und Ben macht das Fenster auf. Und es kommt frische Luft rein. Danach haben sich die Leute gesehnt. Und ihr erntet jetzt die Früchte. Ja?
In anderen Folgen seiner Reihe, die alle sehr lang sind, waren der Berliner Verleger Holger Friedrich zu Gast, der Ex-YouTuber Ken Jebsen, ein selbsternannter Covid-Experte, der eigentlich Finanzwissenschaftler ist und einige...
Ja, wie heißt denn der? Wer ist der selbsternannte Covid-Experte, der in Wirklichkeit Finanzwissenschaftler ist? Und was sagt das eigentlich darüber aus, ob er sich nicht vielleicht auch mit Covid auskennt. Also ich kenne mich auch mit der Scheiße aus, die gelaufen ist und ich bin kein Virologe. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich habe keine Wissenschaft gemacht. Ich habe erfolgreich Biologiestudium abgebrochen. Und trotzdem kann ich dir sagen, du kannst dir eine Pandemie gut herbeitesten mit PCR-Tests, die nicht genormt sind in ihren Replikationszyklen. Zum Beispiel. Kannst du die Leute gut unterjochen mit spalterischer Berichterstattung, Aufhetzung, Drangsal, Gängelung. Kannst sie gut an die richtige Pharmapleure damit zwingen. Aber es gibt ja keine Pflicht. Du hast nur die Chance, es jetzt noch freiwillig zu tun, falls du noch ins Restaurant möchtest. Ja, also dafür muss ich kein Virologe oder Gesellschaftswissenschaftler sein, um zu wissen, was da für eine Scheiße abgegangen ist. Also lass den Typen doch Finanzexperte sein. Was hat er denn gesagt, was falsch ist? Wird uns nicht dargelegt, wie immer. Also wer war's? Bill Gates war ein guter Covid-Experte. Ja, schön vorher dick investieren bei BioNTech. Das war, glaube ich, ein guter Deal. Ja? Wo hat er das gewusst, dass das ein gutes Investment ist? Na, man weiß es nicht, ne? Tja, also wer war's? Hat da jemand irgendeine Ahnung? Keine Ahnung, vielleicht wollen sie den Namen nicht nennen. Nicht, dass sich das jemand noch anhört. Ha, gut.
Mehr. Fast alle Gespräche enthalten extreme Thesen, die einem Faktencheck kaum standhalten würden.
Zum Beispiel, komm, lass das doch einmal kein Bluff sein. Dann jetzt hier, Faktencheck, wir hören.
Deutschland folgt damit einem Trend aus den USA.
Und kein Faktencheck. Wir wollten nur sagen, da ist vieles, was kein Faktencheck. Ihr liefert auch die ganze Zeit Sachen, die keinem Faktencheck standhalten. Aber gut.
Derlei Podcasts gibt es dort gleich eine ganze Reihe, oft auch mit Hosts, die gar keine Journalisten sind. sind.
Nein, auch mit Haus, die gar keine Journalisten sind. Das ist wirklich, also wer hat eigentlich diese komische Regel aufgestellt, dass irgendwie jeder, der reichweitenstark Gespräche führt in so einer Art, dass der im Idealfall Journalist sein soll? Was bedeutet das denn heutzutage noch? Jeder kann sich so nennen. Das finde ich übrigens nicht schlimm. Wisst ihr, was ich schlimmer finde? Dass man auch ohne eine Kochausbildung ein scheiß Restaurant aufmachen kann, Alter. Das finde ich schlimm. Es kann nämlich in manchen Fällen nicht nur gesundheitsschädlich sein, sondern auch extrem geschmacklos. Und damit meine ich, es schmeckt scheiße. Entschuldigung. Und nochmal für das davor. Ja, also das ist ja, also das finde ich, ist ein Unding. Wenn wir hier nur Gastronomie hätten, die eröffnet werden darf, wenn du ausgebildeter Koch bist oder wenn du einen ausgebildeten Koch hast. Was glaubt ihr, was das hier für ein kulinarisches Upgrade für Deutschland wäre? Haben wir aber nicht, ne? Und das finde ich wesentlich schlimmer als das mit den Journalisten. Ja, jeder kann sich so nennen. Und uns wird immer wieder bewiesen, dass das Wort halt nicht wirklich irgendetwas mit Kompetenz oder Ideologiefreiheit zu tun hat. Ich drücke wieder auf Play.
Der erfolgreichste von ihnen ist Joe Rogan, ein ehemaliger Comedian und Boxkommentator, der 2024 Donald Trump interviewte. Das Gespräch wurde mittlerweile 62 Millionen Mal abgerufen.
Abgerufen. Macht er das extra? Ich könnte Sprecher für einen Öffentlich-Rechtlichen werden, glaube ich, ne? Ich lese eure Texte so vor wie dieser Typ. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, ich mache mich nur ein bisschen lustig drüber. Also bitte jetzt nicht freidrehen, aber das ist wirklich, das fällt mir gerade auf. So ein bisschen wie Dara, ne? Komm, wir drücken nochmal auf Play.
USA. Derlei Podcasts gibt es dort gleich eine ganze Reihe. Oft auch mit Hosts, die gar keine Journalisten sind.
Nein!
Der erfolgreichste von ihnen ist Joe Rogan, ein ehemaliger Comedian und Boxkommentator, der 2024 Donald Trump interviewte. Das Gespräch wurde mittlerweile 62 Millionen Mal abgerufen.
Everyone's aware of all this stuff, but what I want to get to is like, what was the experience once you got inside?
The biggest thing was just that first moment of being in this hallowed, it was really a hallowed place right. To me.
Politikbeobachter in den USA sagten, dass es ein schwerer Fehler der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris war, nicht zu Joe Rogan zu gehen. Allein das belegt schon den Einfluss mancher Podcaster in den USA.
In den USA? Ja. Ja. Weil das halt interessante Gespräche sind. Und weil Joe Rogan und Ben wird sich bestimmt noch mehr in diese Richtung entwickeln. Wir hoffen das zumindest. Wir wünschen ihm alles Gute, ey. Diese, das Nachfragen, aber in einer Art und Weise, dass es genau die richtige Frage ist, um die Sache grundsätzlich werden zu lassen, um der Sache wirklich auf den Grund zu gehen. Und das Gespräch in einem, ein Spannungsbogen in dem Gespräch beizubehalten über eine Länge von 3 bis 4 Stunden, indem du immer die richtige Frage stellst, die sich als die interessanteste Frage in der Situation herausstellt. Und das kann Joe Rogan richtig gut. Ja, natürlich gibt es Gäste, die sitzen dann da und machen Monolog. Ja, das kommt dann von selbst. Das kam übrigens auch bei Ken Jebsen von selber. Ne? Oder Kayvan Sofiasch. Oder ich glaube, so spricht man es, glaube ich, aus. Also als der bei Ben war, ich glaube, Ben hat in Summe, was hat Ben gesprochen? 3 Sätze oder so. Und Kayvan hat halt Monolog abgeliefert. Und auch da kann sich jeder seine Meinung bilden. Ja, also ich konnte nicht immer folgen und ich war der Meinung, das war in Teilen, es ist Kayvan bereits transzendiert in eine andere Ebene. Und das meine ich im nettesten Sinne überhaupt. Ja? Aber ich glaube, das Gespräch müsste ich mir noch 2-mal anhören, um ihm wirklich zu 100% folgen zu können. Und ich glaube nicht, dass ich intelligenzgemindert bin. Ich glaube, er hat halt wirklich sehr verschachtelt und transzendiert geredet.
Hierzulande sind wir noch nicht ganz so weit, was die Bedeutung derartiger Podcasts angeht. Aber auch bei uns nehme ihre Bedeutung mit Blick auf die öffentliche Meinung zu, stellt Politikberater Heje fest.
Ja, das stelle ich auch fest, weil ihr halt nicht diese Bandbreite an Meinungen darstellt, die jemand wie Ben zum Beispiel darstellt. Aber dazu gehören ja auch andere. Tim Gabel macht auch einen dicken Podcast. Höre ich jetzt nicht, aber macht einen dicken Podcast. Selbst der hat mal Roger Beckham eingeladen. Also nur um noch einen anderen Kandidaten mal zu nennen. Ja, die Leute haben halt Bock darauf, dass einfach lange und tiefgängig gesprochen wird. Also das Gegenteil von euren Formaten.
Politiker, auch der demokratischen Parteien, haben sich da schon immer sehr opportunistisch verhalten. Dort, wo ein Publikum ist, sind sie hingegangen. Egal, ob das nun ein seriöses Format ist oder auch nicht. Also die Bild-Zeitung ist ja das beste Beispiel für den klassischen Journalismus. Dass hier Politiker gesagt haben, ja, die berichten zwar oft zugespitzt, manchmal nicht immer ganz wahrhaftig, aber darüber reiche ich eben ein großes Publikum, deswegen gehe ich dahin. Aber die Kehrseite ist eben, dass man eben ein solches Format dann gleichzeitig auch legitimiert und unterstützt.
Was für eine Kehrseite ist denn das? Ich legitimiere und unterstütze. Moment, ich muss den Satz nochmal hören.
Das beste Beispiel für den klassischen Journalismus.
Die öffentliche Meinung zu, stellt Politikberater Heje fest.
Politiker, auch der demokratischen Parteien, haben sich da schon immer sehr opportunistisch verhalten.
Der demokratischen Parteien. Deiner Microframe, ja. Ne? Es gibt Parteien, die sind nicht demokratisch, aber die kann man demokratisch wählen, Freunde. Bist da schon? Ja, ne? So einen Blau, gibt's da eine?
Dort, wo ein Publikum ist, sind sie hingegangen. Egal, ob das nun ein seriöses Format Format ist oder auch nicht. Also die Bild-Zeitung ist ja das beste Beispiel für den klassischen Journalismus, dass hier Politiker gesagt haben, ja, die berichten zwar oft zugespitzt, manchmal nicht immer ganz wahrhaftig, aber darüber reiche ich eben ein großes Publikum, deswegen gehe ich dahin. Ja. Aber die Kehrseite ist eben, dass man eben ein solches Format dann gleichzeitig auch legitimiert und unterstützt.
Ah, abseits des seriösen Journalismus, zum Beispiel öffentlich-rechtlicher Couleur, der die Leute dann halt, wenn sie groß genug sind, halt doxt oder so. Also, ja gut, ja.
Und das kann bei solchen Podcasts auch passieren. Ich rechne auch fest damit, dass es so passieren wird.
Stärker noch als beim vielseitig kritisierten Haltungs- und Meinungsjournalismus, der sich nur bedingt auf Fakten und Recherchen stützt.
Oh, schöne Selbstreflexion an der Stelle, ja, ja. Und den macht ihr, Also auch in diesem Beitrag. Wo wurde denn jetzt dieser, also da wurde in den Raum gestellt, Leute, die bei Ben sitzen, bla bla bla, diese drei Beispiele hier, oh, da würden Aussagen keinem Faktencheck standhalten. Und sie machen keinen Faktencheck. Also dann war das ja auch nur einfach Haltung. Man wollte es nur mal gesagt haben. Man wollte nur seine Haltung kundtun, dass man der Meinung ist, dass das aber da nicht richtig ist. Na gut.
Würde damit eine Publikationsform die öffentliche Meinung mitprägen, die sich offenbar keinerlei Standards verpflichtet fühlt.
Oh, keinerlei Standards verpflichtet fühlt. Doch, das Ding ist halt, ihr seht einfach nur alles als Standard an, was eurem, ich möchte es mal Berufsethos nennen, entspricht. Aber es gibt tatsächlich Leute, die interessiert sind am Weltgeschehen und an der Politik, die nicht so sind wie ihr, die nicht aus einem linken universitären Komplex herauskommen, indem man ihnen gesagt hat, ihr seid Journalisten, ja, es liegt in eurer Hand, was die Menschen denken. Ja, das ist wichtig, was ihr hier tut. Eure Einordnung und vergesst bitte nicht eure Haltung. Ja, dem sind die Leute überdrüssig geworden. Sie wollen authentische Gespräche. Sie wollen, dass Leute selber die Chance haben, wirklich mal kein Feindinterview führen zu müssen, die ihr ja gerade mit Oppositionellen immer wieder führt. Und das macht solche Formate attraktiv. Und ich höre hier Salz.